Herzliche Grüße aus Elstal. Das ist ja so der Begriff für das Zentrum oder das Herz unseres Gemeindebundes, Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden, wo wir nicht nur die Theologische Hochschule haben, sondern auch eine Akademie für Weiterbildung, wo die Dienstbereiche unseres Bundes ihr Zentrum haben, Dienstbereich Mission, für den ich auch arbeite, das Gemeindejugendwerk und manche anderen. Und natürlich habe ich immer auch einen Gruß dabei von unserem Generalsekretär Christoph Stieber, der gerade auf dem Weg nach Bangkok in Thailand ist, wo ein Treffen der Weltbaptisten stattfindet und von manchen anderen auch. Dienstbereich Mission, das ist natürlich so das Herzstück unseres Gemeindebundes auch, und ich bin sehr froh, da mitarbeiten zu können seit 2 Jahren unter dieser Überschrift: Wir gehen hin, weil Jesus das gesagt hat. Geht hin in alle Welt, sind wir immer als Christen welche, die hingehen und nicht nur da sitzen. Natürlich sitzen wir sonntagmorgens da und auch gerne, und das tut uns auch gut, aber ansonsten sind wir immer welche, die auch auf dem Weg sind, mit Gott im Auftrag des Herrn unterwegs, und dann auch da hingehen manchmal, wo es weh tut oder wo es nicht so leicht ist, weil es nicht reicht, dass wir hier sind und die gute Nachricht kennen, sondern weil Gottes Liebe zu den Menschen will und muss. Deswegen sind wir eingeladen, aufgefordert, hinzugehen oder da, wo wir sowieso schon sind, Christen zu sein und das auch zu bezeugen durch Wort und Tat. Und das tun wir auf verschiedene Weise, und ich bin in diesem Bereich besonders zuständig für alle die internationalen, interkulturellen und so weiter Fragen, und da natürlich gleich vor 2 Jahren reingekommen in diese spannende Situation, dass wir viele Flüchtlinge hierher bekommen haben, viele Menschen, die auch in unseren Gemeinden ankommen und denen wir helfen wollen. Deswegen nächstes Bild, war ja eines der ersten großen Dinge auch gleich Thema Flüchtlingshilfe unter der Überschrift gemeindenahe Diakonie. Wir haben ja immer irgendwie den Auftrag gesucht oder gefunden, Menschen zu helfen, und das auf verschiedene Weise. Ganz praktisch in der Kleiderkammer oder ganz anders auch in einem Gesprächskreis, in einem Bibelkreis, in einem Taufkurs und so weiter. Viele Dinge, wo ich mich einfach freue, was in unseren Gemeinden da auch lebt und passiert, und dann auch merke, okay, hier und da können wir Hilfestellungen geben und haben die eben auch dann. Übrigens da oben, man kann es kaum lesen, www.baptisten.de, sehr gute Adresse im Internet, wo man viele Dinge finden kann, zum Beispiel eben auch alles, was wir unter dem Stichwort Flüchtlingshilfe machen, an Angeboten haben, immer wieder auch aktuelle Angebote. Übersetzungsanlagen für Gemeinden sind gerade ein großes Thema geworden, und da haben wir so ein paar Tipps, die wir geben können, oder Material, Literatur und so weiter. Nächste Folie, das ist die Überschrift, unter der mein Dienst eigentlich steht: Internationale Mission in Deutschland, weil Deutschland so international geworden ist und viele dazugekommen sind und viele ja schon lange da sind. Letzte große Flüchtlingswelle war ja in den 90er Jahren. Und da sind Gemeinden daraus entstanden von Menschen aus dem Kongo und aus Vietnam und aus Sri Lanka und so weiter, die sich unserem Bund angeschlossen haben und die wir jetzt begleiten dabei auf dem Weg unter dieser Überschrift, und wo ich nächste Woche dann ein Treffen in Elstal haben werde, wo die leitenden Leute dieser Gruppen zusammenkommen, die inzwischen ja auch ordinierte Pastoren in unserem Bund sind und mitreden, mitbeten, mitentscheiden wollen und dürfen über den Weg unserer Gemeinden. Nächste Folie, wir haben da ein besonderes Angebot, was wir machen können für leitende Leute aus diesen Gemeinden, um eben auch eine Ausbildung zu kriegen, um Anerkennung zu kriegen, dann auch ordiniert werden zu können als Pastorinnen und Pastoren in unserem Bund. So ein 3-Jahres-Kurs, wo Leute theologisch, biblisch vertieft und gestärkt werden, wo sie uns und unseren Bund und Deutschland und unsere Kultur noch besser kennenlernen und dann am Ende eben bereit sind, Pastorin, Pastor in unserem Bund zu werden. 25 Leute haben wir in den letzten 6 Jahren da schon ausgebildet, 15 davon sind inzwischen auch ordiniert, und der nächste Kurs ist unterwegs. Und das ist gerade besonders spannend und das erlebt ihr ja auch mit, dass wir gerade so viele Leute aus dem Iran und Afghanistan in unseren Gemeinden haben und dass wir erfreulicherweise jetzt in dem Kurs von 15 Leuten 7 Leute aus Iran und Afghanistan dabei haben, die da auf dem Weg sind, weitergebildet zu werden, auch als leitende Leute in diesen Gruppen und Gemeinden. Das macht richtig Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten. Ihr könnt sie kaum erkennen da unten, aber ihr seht das bunte Bild, was wir da auch haben. Und noch 2 Bilder habe ich mitgebracht. Das ist dann ein besonderer Bereich, den wir jetzt gerade entwickeln. Deutsch-persische Gemeindeentwicklung habe ich es genannt, weil wir erleben, dass es einfach so viele Menschen aus Iran und Afghanistan sind, die dazukommen in unseren Gemeinden. Manche Gemeinden, die schon, naja, ihr ja auch, 20, 30, 50 Leute getauft haben und merken, okay, das verändert uns auch als Gemeinde. Was machen wir da? Was heißt das fürs Gemeindeleben, für die Gemeindestunde und für die Gemeindeleitung und für den Gottesdienst? Und daran arbeiten wir gerade besonders. Deswegen bin ich auch hier, weil wir gestern ein besonderes Treffen dafür hatten. Wir machen im Moment so regionale Treffen und waren gestern in Bamberg zusammen mit Leuten aus 10 verschiedenen Gemeinden, hier aus Bayern und Thüringen und Baden-Württemberg, um uns darüber auszutauschen, welche Erfahrungen wir haben, welches Material wir haben, was die besonderen Bedürfnisse, Herausforderungen sind. Und ja, weil wir das glauben, dass Gott das so gemacht hat, dass sein Volk schon immer aus allen Völkern der Welt besteht und dass wir auch was davon mitbekommen im Moment und dass wir das gut gestalten wollen. Von daher auch nochmal herzlichen Gruß von gestern. Wir waren da mit 40 Leuten in Bamberg zusammen, hatten einen sehr guten Tag und davon waren die Hälfte fast Farsi sprechende Leute. Wir mussten also auch hin und her übersetzen, das hat uns ein bisschen Zeit gekostet, aber uns auch nochmal gezeigt, ja, so ist es. Wir sind dann eben auch mit mehreren Sprachen unterwegs und wollen das auch, ja, zu Gottes Ehre und zum Wohl unseres Landes tun. Und in diesem Zusammenhang auch der Bibeltext, den ich euch heute mitgebracht habe, weil ich immer wieder feststelle, das ist ja nichts Neues, das mit der Integration und mit dem Multikulturellen und so. Das ist ja nicht eine Erfindung der letzten 10 Jahre, wo wir jetzt irgendwie was machen müssen, weil die Politiker sagen, wir müssen das machen oder so, sondern das ist von Anfang an Gemeindegeschichte. Ihr erinnert euch, Pfingsten, man sagt ja oft der Geburtstag der Gemeinde, der erste Tag des christlichen Gemeindelebens, Apostelgeschichte 2, da ist es eine Schar und es wird dann aufgezählt in Apostelgeschichte 2 in einem Vers, aus welchen Herkunftsländern die alle kamen. Und wenn man durchzählt, kommt man auf 17 verschiedene Herkunftsländer. Gleich am Anfang, am ersten Tag, als Gott seine Gemeinde gestartet hat, da in Jerusalem. In Jerusalem, kleine Städtchen am Rande der Welt damals, waren Leute aus vielen verschiedenen Ländern zusammen. Und von Tag 1 an war die Gemeinde bunt, gemischt aus aller Herren Länder, sagt man ja immer. Und das Pfingstwunder ist ja nicht das Wunder, dass plötzlich alle eine Sprache sprechen, sondern das Wunder, dass Gott alle vielen verschiedenen Sprachen spricht. Dass Gott auch nicht die Sprachenvielfalt aufhebt, sondern dass er sie segnet und heiligt und benutzt und sagt, ja, alle Sprachen können hören und verstehen. Und so geht es uns heute ja auch. Und dann geht es aber weiter, Pfingsten, großer Festtag und da waren ja auch dann 3000 Taufen an einem Tag, das habe ich jetzt persönlich noch nicht erlebt. Ich hatte neulich das Vergnügen, in einer Berliner Gemeinde mittaufen zu dürfen, wo Leute aus Iran und Afghanistan getauft worden sind und 27 Leute an einem Sonntag innerhalb einer Stunde haben wir die durchs Taufbecken da gebracht. Das war für mich auch eine besondere Erfahrung. Ich habe vorher in 20 Jahren Gemeindedienst, glaube ich, ungefähr 30, 40 Leute getauft und dann an einem Sonntag 27. Das geht auch ein bisschen in den Rücken, aber es geht auch vor allem ins Herz, zu merken, was da passiert, was für Wunder Gott tut, die wir ja nicht gemacht haben. Das ist ja nicht unser Programm vom Dienstbereich Mission, dass plötzlich lauter Iraner und Afghanen da sind. Aber Festtag ist das eine und ihr habt auch einen demnächst wieder anstehen, habe ich gehört. Und Alltag ist das andere. Und deswegen möchte ich heute mit euch Apostelgeschichte 6 ansehen, weil man ja dann merkt und staunt, wie schnell die Begeisterung weggeht und der Alltag kommt. Apostelgeschichte 6 fängt so an. Doch als die Zahl der Gläubigen immer größer wurde, kam es auch zu Auseinandersetzungen. Diejenigen aus den griechischsprachigen Gebieten beschwerten sich bei den Hebräern, weil sie glaubten, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung benachteiligt würden. Also es geht nach Pfingsten weiter und es ist nicht nur an Pfingsten ein großes Ereignis gewesen und großes Wachstum der Gemeinde, sondern es heißt hier, das Wachstum geht weiter, die Zahl der Gläubigen wird immer noch größer und dann kommt nicht nur großes Fest, sondern dann kommt auch großer Streit. Großes Wachstum, großes Problem. Gongysmos ist das griechische Wort dafür und das heißt irgendwie, andere Übersetzungen sagen Murren. Ein Murren kam auf unter den Leuten. Auseinandersetzungen heißt hier, das ist nicht nur so eine Kleinigkeit. Ja, das heißt auch irgendwie Getuschel und Rumoren und Murren eben, aber es wird so richtig Zoff. Es gibt Ärger in der Gemeinde. Genau an dem Punkt. Hellenisten gegen Hebräer, Griechisch sprechende gegen Hebräisch sprechende. Irgendwie ist ein Sprachenproblem hier. Und dieses typische Wir gegen die, wir und die. Plötzlich wird die Unterschiedlichkeit zum Problem. Vorher hat man es immer gesagt, ach wie toll, dass wir so viele sind und so verschieden sind. Und plötzlich wird es zum Problem und wird zur Trennung. Und heftige Vorwürfe, Beschwerden. Hier, die kriegen nichts und wir, ihr kriegt Macht, sorgt nur für eure und was ist mit unseren? Es geht ums Essen, wie so oft, und ums Geld, wie fast immer. Aber es geht ja um viel mehr. Es geht um Gerechtigkeit. Die Frage, werden hier alle gerecht behandelt? Es geht auch um Gruppendenken. Wer gehört wo dazu und wem steht was zu? Dieses Gefühl der Vernachlässigung. Wir kriegen nichts ab. Haben wir auch schon mal gehört, oder? Der Zugang zur Sozialhilfe oder zu Wohnraum, zu bezahlbarem Wohnraum. Die Aufmerksamkeit, die man in der Presse kriegt oder nicht kriegt. Oder in der Gemeinde die Zuwendung des Pastors oder der Gemeindeleitung, die kümmern sich nur noch um dieses Gefühl, wir sind gar nicht mehr dran. Wer von euch hat sowas noch nie gedacht? Darf sich jetzt mal melden? Okay, danke. Aber wenn jemand das ausspricht und sagt, was ist mit uns und wer kümmert sich um uns, dann reagieren wir ja oft sehr pikiert, so stopp, du wirst doch nicht neidisch sein und red nicht so. Und dann kommt umgekehrt das Gefühl, man darf gar nichts mehr sagen. Das ist ja auch so ein Klassiker heutzutage bei uns. Man darf gar nicht mehr sagen, sagen die Leute, die im Fernsehen das aber sagen dürfen, dass man gar nichts mehr sagen darf. Apostelgeschichte 6 zeigt mir hier, wie gut es ist, wenn es gesagt wird, dass es ausgesprochen wird, dass es irgendwie auf den Tisch kommt. Es ist irgendwie ausgebrochen jedenfalls, diese Auseinandersetzung. Es ist nicht nur beim heimlichen Gerede geblieben, es darf gesagt werden. Die Auseinandersetzungen kommen ans Licht. Und wie geht's dann weiter? Vers 2. Zumindest der erste Teil erstmal. Deshalb beriefen die 12 eine Versammlung aller Gläubigen ein. Man könnte meinen, Jerusalem war eine Baptistengemeinde. Ja, Gemeindeversammlung. Klar, was macht man, wenn es Fragen gibt in der Gemeinde? Muss eine Gemeindeversammlung her und das lösen. Das Problem wird dann auch noch zum Thema in dieser Gemeindestunde. Wie gut, dass es so ist, aber auch, oh weh, wie wird das werden? Was wird das für eine Gemeindestunde? Das sind ja so die Gemeindestunden, wo wir nicht so gerne hingehen, weil man schon ahnt, es könnte kritisch werden. Da gibt es womöglich Streit, habe ich gar keine Lust. Und dann hoffentlich ist die Gemeindeversammlung am Nachmittag, dann muss ich nicht hingehen. Aber so ist es hier. Eine Gemeindeversammlung wird einberufen und zum Glück wird es keine schlimme Gemeindeversammlung, das werden wir dann noch sehen, sondern eine gute. Auch keine, wo sich nur die Gruppen bekämpfen oder nur die einen da sind, die dann über die anderen klagen, die gar nicht da sind. Sondern das Gute, und das lesen wir dann jetzt ab Vers 2b bis Vers 4, ist, dass die 12 gleich mit einem Vorschlag kommen. Das ist vielleicht nicht so ganz baptistisch, also wenn die Gemeindeleitung schon die Lösung da hat. Aber es ist in diesem Fall auf jeden Fall weise. dass nicht nur das Rumoren in der Gemeindestunde auf den Tisch kommt und daraus womöglich eben Entzweiung wird, sondern dass die Leitung das auch vorher schon bedacht und überlegt hat und beraten hat und jetzt mit einem Vorschlag kommt. Dazu muss sie vermutlich auch mit beiden Seiten gesprochen haben vorher. Man muss über diese Klage auch schon mal nachgedacht haben und ihr auf den Grund gegangen sein. Die Angeklagten und die Beklagenden sind wahrscheinlich schon mal gehört worden, haben ihre Geschichte erzählt. Man muss ja auch nicht alles in der Gemeindestunde ausbreiten, man kann da ja auch schon einen Schritt weiter sein. Und so oder so ähnlich ist es hier wohl gewesen. Schlimmer wäre jedenfalls gewesen, wenn man es verschwiegen hätte, wenn man es gar nicht thematisiert hätte. Also jetzt sind wir gespannt auf die Lösung, die von den Aposteln vorgeschlagen wird. Sie sagen, wir Apostel sollten unsere Zeit dazu nutzen, das Wort Gottes zu predigen und zu lehren und uns nicht mit der Organisation der Mahlzeiten oder Ähnlichem beschäftigen, sagten sie. Deshalb, Freunde, Geschwister, wählt unter euch 7 Männer mit gutem Ruf aus, die vom Heiligen Geist erfüllt sind und Weisheit besitzen. Ihnen wollen wir die Verantwortung für diese Aufgabe übertragen. Auf diese Weise haben wir Zeit für das Gebet und die Verkündigung von Gottes Wort. Hochinteressant. Die 12, also die Leitung damals, die Apostel, die Gemeindeleitung, sagen, wir haben Wichtigeres zu tun. Das ist ja auch ein Statement. Also ist nicht, eigentlich nicht unser Ding jetzt, was wir hier lösen können. Aber sie stehlen sich damit nicht aus der Verantwortung, die sagen nicht, wir haben Wichtigeres zu tun, packen wir das wieder weg, sondern sie sagen, wir haben Wichtigeres zu tun, aber das Problem muss gelöst werden. Sie greifen die Aufgabe an und sie finden eine Lösung, in der Verantwortung übertragen wird an andere. Zunächst mal geben sie damit zu, es gibt ein Problem. Es ist irgendwas schiefgelaufen. Dann wird interessanterweise gar nicht über Schuld gesprochen. Wer hat eigentlich vernachlässigt und warum und wie könnte man das vielleicht bestrafen? Sondern die Frage ist nur, wie können wir diesen unbefriedigenden Zustand ändern? Das ist nicht so ganz unser Weg. Also gerade deutscher Weg ist ja oft so die schuldorientierte Variante. Wie konnte das passieren und wer ist schuld? Und normalerweise muss dann jemand zurücktreten. Wir sagen dann immer, die Verantwortung übernehmen. Wobei er dann genau die Verantwortung nicht übernimmt, weil er nichts mehr machen kann. Also er wird in die Wüste geschickt sozusagen und übernimmt keine Verantwortung mehr. Verantwortung übernehmen ist was anderes und das tun sie hier, indem sie sagen, es geht um eine Lösung. Es geht nicht um die Schuldfrage, es geht um eine Lösung hier. Wie kann man das Problem lösen? Wie kann man die Lage verbessern? Und dahinter steht wahrscheinlich auch die Annahme, ja, es gibt Probleme, es gibt auch Schuld, es gibt Fehler. Und gerade in Zeiten, wo sich viel verändert, gibt es immer Probleme und gibt es immer auch mal Krach. Und es ist keine Lösung, wenn man dann die Veränderung beklagt und sagt, ach Mensch, warum verändert sich denn alles? Wäre so schön, wenn es so bleiben würde, wie es früher war. Was ja nicht stimmt, weil es früher ja auch nicht einfach nur gut war. Sondern lieber festzustellen, ja, es verändert sich was und da gibt es auch Probleme, aber die kann man auch lösen. Und was für tolle Probleme sind das, die durch Wachstum entstehen? Wir hatten ja schon ganz andere Probleme, wenn plötzlich keiner mehr da ist. Das ist viel schwieriger. Wenn plötzlich zu viele da sind, ist auch ein Problem, aber ist ein schönes Problem. Das sage ich unseren Gemeinden immer wieder, die gerade mit diesen Problemen ringen. Wir haben so viele, zu viele Leute im Taufkurs. Ja, ist nicht einfach, aber ist ein schönes Problem. Ich habe eine Gemeinde im Ruhrgebiet, die haben gesagt, also nächstes Jahr oder dieses Jahr jetzt können wir nur noch höchstens 2 Taufen mit höchstens jeweils 30 Leuten machen. Mehr schaffen wir nicht. Sagt, ja, man muss das irgendwie vielleicht steuern, aber ist ein schönes Problem. Wenn so viele dazukommen, natürlich kommt da das Gefüge einer Gemeinde durcheinander, man versteht nicht mehr alles, es wird auch vielleicht jemand übersehen, das sind sozusagen die Nebenwirkungen des Wachstums. Und ja, haben wir nicht immer für Wachstum gebetet? Ich erinnere mich, in Landshut, kleine Neulandgemeinde damals vor 30, 40 Jahren und die alten Leute haben immer gesagt, wir haben immer für Erweckung gebetet und für Jugendliche gebetet. Und plötzlich waren wir da, so 30, 40 Jugendliche auf einen Haufen in der Gemeinde von 40 Leuten. Und plötzlich war alles anders und das war auch nicht recht. Also natürlich haben wir dafür gebetet und es soll was kommen, aber es war dann natürlich auch, dann sind die da in Klamotten rumgelaufen und haben Musik gemacht und so weiter. Also ja, klar, ändert sich dann was, wenn sich was ändert. Aber wenn sich nichts ändert, ist auch nicht gut. Wichtig hier auch noch bei dem, was die Gemeindeleitung vorschlägt, was die 12 sagen, sind inhaltliche Punkte. Nämlich zum einen, es gibt unterschiedliche Aufgaben in der Gemeinde. Keiner kann und muss alles tun. Die Gemeindeleitung hat bestimmte Verantwortung für bestimmte Dinge und hier wird genannt das Wort Gottes. Das ist unser Auftrag, sagen sie. Und das ist, hat Vorrang, sagen sie, vor diesem Tischdienst, Organisation der Mahlzeiten und sowas. Aber gleichzeitig werten sie das nicht ab und sagen, ach, das ist doch nur Tischdienst und das ist nur das Materielle, nur das Organisatorische, nur das Diakonische. Es werden dafür nicht minderbegabte Leute gesucht, sondern Hochbegabte. Was für ein Segen, wenn eine Gemeinde einen hochbegabten Bauausschuss hat. So habe ich das erlebt in der letzten Gemeinde, wo ich war, in Einbeck in Niedersachsen. Wir hatten große bauliche Fragen und lange damit gerungen, viel Streit in der Gemeinde gewesen. Und dann irgendwann kam der Punkt, wo das ging und dann hatten wir einen Bauausschuss, der war einfach vom Herrn gesegnet. Gute Gruppe, ganz verschiedene Gruppe. Und wir haben gesagt, wenn die sich einigen können, dann klappt's. Und die haben sich geeinigt und dann hat's geklappt. In solchen Dingen, die jetzt nicht unbedingt Pastors Aufgabe sind. Ich war da auch nicht dabei, zum Glück, im Bauausschuss. Das muss nicht unbedingt der Pastor und das muss auch nicht die ganze Gemeindeleitung machen, manche Dinge. Aber es müssen begabte und gesegnete Leute sein. Flüchtlingshilfe, Diakonie ist auch nicht nur was für Sonderlinge, sondern für Leute, die von der Gemeinde dafür gezielt gesucht sind, die begabt sind und die gesegnet werden. Das sind auch nicht immer nur dieselben. Das muss eben nicht alles die Gemeindeleitung und der Pastor machen können. Die müssen vor allem auch abgeben können, delegieren können und dann ordentlich beauftragen. Und auch mit einer demütigen Selbsteinschätzung. Das geht hier ein kleines bisschen unter. Im letzten Satz steht eigentlich nochmal das Wort Dienst. Unsere Aufgabe ist der Dienst am Wort. Auch das Predigen wird als Diakonie bezeichnet, als Dienst. Ist auch nichts anderes als Dienst am Tisch und Dienst an hier, gibt es eben den Dienst am Wort. Und nebenbei auch noch, oder nicht nebenbei, den Dienst am Gebet. Das haben wir oft ganz vernachlässigt, oder? Und dann passiert das eigentliche Wunder, Vers 5. Dieser Vorschlag gefiel allen. Das ist doch mal ein Wunder, oder? Tatsächlich, ja, das geht auch manchmal so, dass der Vorschlag der Leitung der Gemeinde gefällt. Und dass jetzt nicht ein neues Murren entsteht, das könnte ja auch kommen, die schon wieder und die da oben, die machen immer und so. Nein, danke Herr, es geht auch so. Die Gemeinde stimmt zu und schreitet gleich zur Wahl. Na, da sind sie jetzt nicht baptistisch, weil es ist die Wahlordnung noch gar nicht ganz geklärt. Weiß nicht, ob sie eine hatten, aber sie hatten auch nicht viel Zeit, sie wollten das Problem schon auch schnell lösen. Es hat nicht nochmal Wochen gedauert, das Problem war drängend, es finden sich schnelle und gute Lösungen. Manchmal geht es. Meistens sind die schnellen Lösungen nicht gut, aber manchmal geht es. Und es findet das nächste Wunder, es finden sich tatsächlich genug Leute, die bereit sind, das zu machen. Das ist ja auch nicht so selbstverständlich. Und das ist, wir reden ja immer vom Ehrenamt, aber die Ehre kommt ja da oft ein bisschen kurz und das Amt wird sehr groß und dann will es keiner machen. Es ist auch eine schwierige Aufgabe in so einer Konfliktsituation. Hohe Anforderungen und dann doch sind Leute da. Werden gewählt, nehmen die Wahl an. Ja, und das ist wohl ein Konstruktionsfehler des ersten Jahrhunderts, dass hier nur Männer genannt werden in der Liste. Vielleicht auch die gute Botschaft, auch Männer können am Tisch dienen, ja. Und können auch die Organisation machen und die Drecksarbeit, ja. Aber natürlich, sowohl für den Dienst am Wort als auch für die anderen Gremien und Aufgaben müssten heute in der Liste Männer und Frauen stehen, bei den 12 und auch bei den 7. Interessant, alle die 7, die jetzt hier genannt werden, kommen aus der Problemgruppe. Alle haben griechische Namen. Das sind keine gebürtigen Israeliten, Hebräer. Das sind Namen, die verraten, die kommen von der Seite eben. Und das ist ja auch der Sinn der Sache. Die Gemeinde denkt sich nicht etwas für die Fremden aus, sondern sie erweitert ihren Leitungskreis mit den Fremden. Das ist für mich eine der großen Aufgaben, Herausforderungen, in denen ich mich auch drin sehe und unsere Gemeinden, dass wir das hinkriegen, dass wir uns nicht nur freuen über die bunte Gemeinde und wer da alles dazukommt Und ja, gestern habe ich es an einer Stelle mal gehört, mit Freude, aber auch mit ein bisschen Schlucken. Ah, und die sind so fleißig, die helfen auch alle in der Küche und machen die Arbeit. Ja, schön, aber natürlich nicht nur. Wenn wir gemeinsam Gemeinde entwickeln wollen, dann müssen wir auch Leute von den Internationalen finden, die predigen und die lehren und die gute Übersetzung machen und die Hauskreise leiten und in die Gemeindeleitung gehen. Wir haben vor 2 Jahren in unserem Bundesrat, also für unseren Bund insgesamt ins Präsidium, einen Menschen gewählt, der aus Ghana kommt, ein Schwarzer, ein Afrikaner. Und waren alle ganz glücklich. Wow, ein Schwarzer im Präsidium des Bundes. Ja, super. Und ja, aber das ist noch nicht das Ende. Da müssen noch ein paar mehr kommen. Und da gibt es noch ein paar andere Stellen, die auch noch bunt besetzt werden sollen und müssen in den Dienstbereichen, in den Referentenstellen, auf unseren Konferenzen und so weiter. Und deswegen auch deutsch-persische Gemeindeentwicklung niemals nur von uns, für die und niemals ohne die Iraner. Immer wenn ich diese Tagen und diese Treffen mache, bitte ich einen unserer Freunde, die auch in diesem Ausbildungsprogramm sind, mit dazu, einen Iraner oder Afghanen, um auch mit einen Beitrag zu geben und das gemeinsam zu gestalten. Denn nur so wird's gehen. Und deswegen brauchen wir diese Ausbildungsprogramme und wir brauchen auch mutige Gemeinden. In Düsseldorf, in einer Gemeinde, die inzwischen auch so fast halbe deutsche Iraner ist, haben sie die Leute jetzt auch in die Gemeindeleitung reingewählt und gesagt, Gemeindeleitungsmitglieder kriegen bei uns alle eine gute Schulung. Natürlich kriegen die Iraner auch eine gute Schulung und das kostet die Gemeinde ganz schön Geld. Aber ja, das ist wichtig. Und dann kriegen wir die Leute, die uns auch helfen und nicht nur die Übersetzungen machen, sondern irgendwann die Glaubenskurse auf Farsi selber schreiben und vielleicht auch irgendwann Glaubenskurse für uns schreiben, weil wir es auch brauchen. Hier in dieser Liste wird einer dann noch Proselyt genannt, also einer, der vom jüdischen Glauben übergetreten war, Christ geworden ist. Auch das erleben wir jetzt. Es sind eben nicht nur Leute aus dem christlichen Hintergrund, die dazukommen, sondern es sind auch Leute aus anderem Hintergrund. Jetzt im Moment viele aus muslimischem Hintergrund, die dazukommen, die natürlich was ganz anderes mitbringen oder ganz wenig Vorkenntnis mitbringen von christlichem Glauben und Bibel und Theologie und die das lernen und die dann aber auch einbringen, was das für sie bedeutet. Starke Veränderungen in der Gemeinde. Hier werden sie nicht nur beklagt, sondern auch in Angriff genommen und von der Leitung und von der Gemeinde gestaltet und Verantwortung weitergegeben, Menschen einbezogen, Menschen integriert auch in ihrer Andersartigkeit. Gemeinde bleibt nicht einsprachig. Sie bleibt auch nicht kulturell homogen. Und die Neuen werden gesegnet. Das finde ich auch ganz toll und wichtig. Ein großer Schritt der Gemeinde. Herzlichen Glückwunsch nach Jerusalem. Und dann der Abschluss der Geschichte, Vers 7. Es ist ja fast zu schön, um wahr zu sein. Gottes Botschaft breitete sich immer weiter aus. Die Zahl der Gläubigen in Jerusalem nahm weiter zu und auch viele jüdische Priester schlossen sich dem neuen Glauben an. Die Geschichte geht weiter und es geht weiter auch als eine Segensgeschichte, auch als eine Geschichte des Wachstums. Und es kommt schon wieder eine neue Gruppe, aber diesmal ganz andere, nämlich diesmal die ganz, ganz eigenen jüdische Priester kommen dazu. Also es geht nicht nur um die Fremden und die Ausländer, plötzlich sind es auch die Ingolstädter und die, weiß nicht was, die Urbayern oder sonst wer auch immer dazukommt. Es geht nicht nur um die anderen, es geht um alle und Gott sorgt dafür, dass es auch da weitergeht. Die Gemeinde wächst nicht nur in die Vielfalt, sondern sie wächst auch in der Heimat. Ich habe immer wieder mal Kollegen, Pastorenkollegen, die dann sagen, übrigens, die ihrer Gemeinde sagen, übrigens, es dürfen auch Deutsche getauft werden. Ja, das ist ja manchmal so. Also wenn man dann mehrere Taufen hintereinander mit nur Iranern und Afghanen hat, wunderbar, preist den Herrn. Aber ja, es dürfen auch Deutsche getauft werden und zum Glauben kommen und ihren Glauben bekennen und den Glauben leben. Und auch Leute aus allen anderen Ländern. Natürlich. Ich finde, das ist ein sehr anregender Bibeltext, ein sehr verheißungsvoller. Und ich habe mich mal kurz gefragt, das hilft ja manchmal, was wäre gewesen, wenn es anders gelaufen wäre, wenn es schief gelaufen wäre. Was wäre also gewesen, wenn die Hellenisten sich nicht beschwert hätten? Was wäre gewesen, wenn die 12 die Beschwerde nicht ernst genommen hätten? Oder wenn sie gemeint hätten, selber die Lösung des Problems zu sein und das alles selber machen zu müssen? Was wäre gewesen, wenn die Gemeinde den Vorschlag abgelehnt hätte, sich nicht für die Veränderung geöffnet hätte? Oder was wäre gewesen, wenn sie den Neuen nicht so viel zugetraut hätte? Oder wenn die Neuen nicht bereit gewesen wären, die Verantwortung zu übernehmen? Dann wäre die Geschichte wohl so nicht abgelaufen. Aber umgekehrt, dann positiv, so wie es gelaufen ist hier, was für ein Segen. Das habe ich auch noch mal auf einer Folie jetzt. Was für ein Segen, wenn Probleme offen angesprochen werden. Das ist ein Segen. Erleben wir nicht immer gleich so, aber es ist so. Und was für ein Segen, wenn die Gemeinde bereit ist, die Herausforderung zur Veränderung anzunehmen. Was für ein Segen, wenn eine Leitung bereit ist, Verantwortung abzugeben. Was für ein Segen, wenn neue bereit sind, Mitarbeiter zu werden. Und wie wunderbar, wenn am Ende der Geschichte gesegnet wird und nicht gemurrt. Das ist der Segen, den Gott gibt in den Herausforderungen, in denen wir drinstehen, auch in den Problemen, in der Veränderung, in der Unruhe. Veränderungen sind schmerzhaft, ja. Leitung ist nötig, haben wir auch hier festgestellt. Und Gott hat Begabungen verteilt, die Gemeinde muss nur lernen, sie zu entdecken. Und dann kann man ein paar Seiten weiterblättern in der Apostelgeschichte und feststellen, was für ein Segen daraus auch werden kann. Das wunderbare Bild einer Gemeinde, Apostelgeschichte 13 in Antiochia, wo ein Gemeindeleitungskreis beschrieben wird, der aus 5 Leuten aus 5 verschiedenen Nationen besteht. 5 verschiedene Kulturen in der Gemeindeleitung, die bunteste Gemeindeleitung, die ich kenne, glaube ich. Und das ist die Gemeinde, von der Mission in die ganze Welt ausgeht, das Evangelium nach Europa kommt. Erstaunlich, was Gott tun kann, wenn wir die Herausforderung annehmen. Amen.